Ja, herzlich willkommen. Wir wollen heute eine Neuveröffentlichung des Verlags Neuer Weg besprechen. Das ist die Broschüre Der Ukraine-Krieg und die offene Krise des imperialistischen Weltsystems. Wir haben heute Stefan Engel hier. Er ist einer der Autoren der Broschüre und langjähriger Leiter der Redaktion Revolutionärer Weg. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, einige Fragen zu der Broschüre zu stellen. Herzlich willkommen, Stefan. Ja, am 24. Februar ist die russische Armee unter Führung Putins in die Ukraine einmarschiert und hat einen blutigen Krieg angezettelt. Die Bundesregierung spricht jetzt von einer Zeitenwende. Was kann man jetzt darunter verstehen?
Ja, diese sogenannte Zeitenwende ist nichts anderes als eine Strategieänderung der Bundesregierung für die Innen- und Außenpolitik in Deutschland. Sie ist vereinbart im Rahmen des NATO-Bündnisses und bedeutet, dass heute alles der Vorbereitung eines dritten Weltkriegs untergeordnet wird. Dazu wurde ein gigantisches Rüstungsprogramm aufgelegt, 100 Milliarden extra, nur um die Bundeswehr zur modernsten Armee in Europa zu machen. Die jahrelang umstrittene 2% des Bruttosozialprodukts für Rüstungsausgaben sind kein Problem mehr, und wir werden eine Welle der Militarisierung erleben. Diese Strategiedenkung hat natürlich sehr weitgehende Folgen für das Leben, für die Wirtschaft, für die Politik, aber auch für die öffentliche Meinung.
Ja, das hört sich jetzt sehr negativ an, aber muss der Ukraine nicht auch irgendwie geholfen werden?
Ja, zunächst einmal muss man den Charakter des Krieges klären. Es ist ein reaktionärer Krieg von beiden Seiten. Russland ist eine imperialistische Macht, die einen Aggressionskrieg führt, um ihre Einflusssphäre auszubauen. Und die Ukraine ist auch ein reaktionäres Land, das sich von seiner sozialökonomischen Struktur nicht wesentlich von Russland unterscheidet. Und die NATO ist auch ein Bündnis von westlichen Imperialisten, die hier auch nach neuen Einflusssphären streben. Insofern ist alles, was diesem Krieg als Ziel zugrunde liegt, reaktionär und kann nicht unterstützt werden. Natürlich hat das ukrainische Volk das Recht auf Selbstverteidigung, aber wir können nicht die ukrainische Regierung mit ihren reaktionären Zielen unterstützen. Wir unterstützen die Arbeiter, und unser Standpunkt ist, dass die Arbeiter nicht auf Arbeiter schießen sollen für die Machtinteressen der Imperialisten.
Dem entgegen behauptet die NATO ja, dass sie für Frieden und Demokratie einsteht, wenn sie die Ukraine politisch, militärisch und wirtschaftlich unterstützt.
Na gut, also es besteht kein Zweifel, dass Russland ein reaktionäres Land ist, das inzwischen auch in eine offene faschistische Diktatur übergegangen ist mit dem Kriegseintritt. Da wurden alle Oppositionsäußerungen brutal unterdrückt, Medien geschlossen, die also nicht regierungsfreundlich berichtet haben, Demonstrationen, Streiks verboten. Auf der anderen Seite haben wir auch die Ukraine, die übrigens nicht weniger zimperlich mit der Opposition umgeht. Die haben also nach dem Kriegsbeginn 11 Oppositionsparteien verboten, haben die Medien gleichgeschaltet und verfolgen auch reaktionäre Ziele. Man muss wissen, die Ukraine wird genauso wie Russland von Oligarchen beherrscht. Das sind meistens ehemalige Sowjetfunktionäre, die sich das kollektive Eigentum des Landes privat angeeignet haben und da richtige Monopole aufgebaut haben im Agrarbereich, im Stahl, Öl, Gas und so weiter. Und deshalb ist das kein besseres Land. Ich meine, diese Woche wurde der Malnik, der Botschafter in Deutschland, der Ukraine, abgelöst, weil seine Nähe zu dem Stefan Bandera doch zu deutlich war. Der Stefan Bandera war ein faschistischer Kollaborateur der Hitlerarmee und hat sich beteiligt an Massaker an der ukrainischen Bevölkerung. Und der Malnik hat ganz offen Sympathien für diesen Stefan Bandera geäußert, Grenze niedergelegt regelmäßig. Und es gibt auch eine faschistische Gruppierung innerhalb der ukrainischen Armee. Das ist natürlich auch Tatsache. Und wer so zum Faschismus steht, der kann nicht für Freiheit und Demokratie kämpfen. Und wer möchte auch darauf aufmerksam machen, es wird heute von der EU gesagt, man muss die Ukraine aufnehmen. Noch vor ein paar Jahren haben sie die Aufnahme der Ukraine abgelehnt, weil die Ukraine die demokratischen und wirtschaftlichen und politischen Voraussetzungen für die EU-Mitgliedschaft nicht erfülle. Davon ist heute keine Rede mehr. Heute ist das so, tut man so, als wäre das kein Problem. Also das ist erwiesenermaßen ein reaktionäres Regime, das man auch nicht unterstützen kann. Und deshalb ist es auch eine Heuchelei, von einem Kampf um Freiheit und Demokratie zu sprechen. Das Einzige, für was die Ukraine eintritt, ist, dass die Ukraine sich auf den Westen zuordnet, mit der NATO zusammenarbeitet, mit der EU zusammenarbeitet und die EU so Mitglied werden will. Und das ist das, was die NATO hier interessiert. Und alles andere ist Heuchelei, um die Massen für diesen Krieg zu gewinnen.
Die westlichen Imperialisten überziehen Russland ja jetzt mit sehr starken Sanktionen, um Russland zum Einlenken zu bringen, sagen Sie. Hältst du das für realistisch, dass das funktioniert?
Ja, das wird nicht funktionieren. Wir leben im Zeitalter von internationalen Produktion und Handel. Da gibt es Lieferketten und so weiter. Man kann solche Sanktionen nicht von einem Land in ein anderes machen, ohne Auswirkungen auf den ganzen Welthandel, der dann wieder auf die Länder zurückschlägt, die diesen Sanktionen durchführen. Deutschland zum Beispiel ist jetzt in einer riesen Zwickmühle, weil ihnen droht den Gashahn, dass der Gashahn aus Russland zugedreht wird. Und, aber es gibt auch viele andere Stoffe und Produkte aus Russland, die einfach jetzt fehlen. In den Baumärkten hat man zeitweise keine Nägel bekommen, weil die alle in Russland produziert und hier importiert werden. Das geht nicht so einfach, also ohne dass selbst betroffen ist. Und es ist ja inzwischen auch bedroht, ja tatsächlich ein tieferes Abrutschen der gegenwärtigen Weltwirtschafts- und Finanzkrise durch diese Gefahr, dass also das Gas nicht mehr geliefert wird und auch andere Produkte. Und hinzu kommt, dass sich an diesen Sanktionen nur 54 Länder der Welt beteiligen. Das heißt also, 3/4 aller Länder der Welt beteiligen sich überhaupt nicht. Interessanterweise sind es vor allem neuimperialistische Länder wie Indien, Brasilien, Südafrika, China, Indonesien, die selbst eine imperialistische Ambitionen haben, die sich aber nicht an den Sanktionen beteiligen. Und dadurch natürlich laufen diese Sanktionen in gewissem Sinn auch ins Leere. Ne? Und vor allem ist es so, dass durch diese Probleme, die die Sanktionen wirtschaftlich und politisch bringen, zum Beispiel diese Preistreiberei, die Massen irgendwann mal in Widerspruch zu dieser Politik geraten. Denn sie müssen diese ganzen Kriegslasten tragen, müssen diese Sanktionen ausbaden. Und wir werden erleben, dass hier die Kämpfe um höhere Löhne und Renten und soziale Errungenschaften immer mehr in den Mittelpunkt rücken. Und es kann durchaus in einer ganzen Reihe von Ländern zu einer gesamtgesellschaftlichen Krise kommen. Und das wird steuert alles darauf hin. Und diese Sanktionen, die sind eine Illusion, weil man mit ökonomischen Sanktionen nicht einen Krieg beenden kann. Ne? Also da, selbst wenn sie Wirkung zeichnen, würde der Putin dadurch den Krieg nicht beenden. Ne? Da würde lieber sein Volk die Krisenlasten auf sein Volk abwenden. Das ist einfach eine Politik, die ins Leere läuft und die meines Erachtens mehr imperialistische Kraftmeierei der NATO ist.
Jetzt sprecht ihr in der Broschüre von einer offenen wirtschaftlichen, politischen, militärischen und ökologischen Weltkrise. Ist das vielleicht nicht doch ein bisschen übertrieben?
Nein, das ist nicht übertrieben. Natürlich entwickelt die sich auch Stück für Stück. Aber es ist doch so, ökonomisch, habe ich gerade dargestellt, besteht da die Gefahr, dass diese Wirtschaft, die war ja schon wieder in einer leichten Belebungs- nach dem Eingedrehten wieder einen Rückfall bekommt und tief einbricht. Wir haben politisch eine Situation, dass kaum eine internationale Organisation heute noch funktioniert. Der NATO-Sicherheitsrat, der ja eigentlich Kriege verhindern soll oder befrieden soll, der funktioniert nicht, weil sich die Mächte, die da drin sind, gegenseitig blockieren. Da sitzt zum Beispiel Russland drin, da sitzt die USA drin, da kommt kein einheitlicher Beschluss mehr zustande. Und auch die EU oder die NATO sind nicht so einheitlich, wie das immer dargestellt wird. Ne? Also zum Beispiel an den Sanktionen beteiligt sich die Türkei nicht, obwohl sie Mitglied der NATO ist. Oder an bestimmten Sanktionen hat sich inzwischen auch Ungarn ausgegliedert. Ne? Also hier sind auch Widersprüche da, die man dann nicht verbergen soll. Und in der NATO sitzt natürlich auch Großbritannien, die sich vor kurzem erst aus der EU verabschiedet haben, die aber jetzt in der NATO eine Hauptrolle spielen. Also hier sind die Widersprüche ja nicht weg, die vorher da waren. Und es ist einfach auch ein Stück weit Propaganda, dass jetzt die EU, die NATO und das Bündnis gestärkt wurde. Ne? Und man wird erleben, dass politische Möglichkeiten, eine wirksame Politik im Sinne der Imperialisten durchzuführen, geringer werden. Wir werden eine Blockbildung erleben, die wiederum die gesamte Neuorganisation der internationalen Produktion infrage stellt. Und militärisch ist es so, die NATO hat jetzt beschlossen, ihre Truppen, die haben, das waren am Anfang ein paar Tausend, die sie in Osteuropa stationiert haben, die wollen die Eingreiftruppe auf 300.000 erhöhen und erheblich mehr Waffen an die Ukraine liefern oder auch ihre eigenen Länder bewaffnen. Das ist natürlich alles eine sehr gefährliche Entwicklung, die natürlich auch wiederum andere Bündnisse hervorruft, zum Beispiel zwischen Russland und China. Und es ist auch nicht gelungen, jetzt diese Blockbindung irgendwie aufzuheben. Da geht ein richtiger Riss durch die Welt. Ne? Und das hat man jetzt gerade bei diesen G20-Treffen in Bali gemerkt, dass man eigentlich gar nicht mehr richtig weiterkommt mit gemeinsamen Projekten. Und das wird Auswirkungen haben auf die verschiedensten Länder. Es gibt in der jetzigen Phase der beschleunigten Destabilisierung des imperialistischen Weltsystems nur zwei Optionen. Entweder kommt es zu einem dritten Weltkrieg oder es kommt zu einer internationalen sozialistischen Revolution. Natürlich kann die Phase wieder durch irgendwelche Umstände beendet werden, aber solange diese Phase beherrscht, gibt es keine andere Option. Und darauf muss man sich natürlich auch einstellen, seine ganze politische Arbeit, und hat natürlich auch entsprechend strategische und taktische Schlussfolgerungen für die revolutionäre Arbeit zur Folge.
Ihr beschreibt ja in der Broschüre als eine der dramatischen Folgen des Krieges, dass die Bundesregierung jetzt ihre umweltpolitischen Zielsetzungen eigentlich nach und nach aufgibt. Kannst du das nochmal näher beschreiben und darauf eingehen?
Ja, also die Menschheit ist bedroht einerseits durch einen Weltkrieg, aber auch durch eine globale Umweltkatastrophe. Und es macht die Sache nicht besser, wenn man jetzt alles dieser Vorbereitung eines dritten Weltkriegs unterordnet und alle, wenn auch zweifelhaften umweltpolitischen Zielsetzungen jetzt nur noch diesem Krieg untergeordnet wird. Das führt zu einer Beschleunigung der globalen Umweltkrise hin zu einer globalen Umweltkatastrophe, mit Auswirkungen, die man noch gar nicht absehen kann, denn wir befinden uns nach dem letzten UN-Bericht über das Weltklima bereits in einer Situation, die sie als 5 nach 12 bezeichnen. Das heißt, bestimmte Folgen für die Menschheit sind nicht mehr abzuwenden. Und was das jetzt alles genau bedeutet, das werden wir in den nächsten Jahren erleben. Vor allem aber erleben wir diese Scheitern dieser These von der Vereinbarung von Ökologie und Ökonomie, weil hier steht nicht im Mittelpunkt, die Umweltprobleme zu lösen, sondern die Umweltfrage wird immer der Ökonomie und der Politik der Herrschenden untergeordnet. Und das wird sicherlich auch dazu führen, dass eine selbstständige Umweltbewegung auf den Plan tritt, in Zusammenhang mit einer weltweiten Friedensbewegung, die den Herrschenden sehr große Probleme bereiten werden.
Jetzt haben wir natürlich einiges über die verschiedenen Krisen gehört. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man jetzt einen drohenden oder den drohenden Weltkrieg verhindern?
Ja, wir sind der Auffassung, dass wir einen aktiven Widerstand gegen diesen atomaren Weltkrieg führen müssen. Das ist eine spezielle Form des Klassenkampfs, die jetzt in den Mittelpunkt unserer Arbeit gerückt werden muss. Wir müssen einen solchen dritten Weltkrieg verhindern, weil er zweifellos mit chemischen, biologischen und atomaren Waffen geführt wurde und tatsächlich die Menschheit existenziell in Frage stellt. Manche Leute machen sich nur Illusionen, ja, die werden das schon irgendwie regeln, aber es gibt doch momentan die Situation, dass diese beiden kriegführenden Blöcke wie zwei ICE-Züge immer schneller aufeinander zufahren und nicht eine nur an Funken bereit ist, irgendein Zugeständnis zu machen. Das hat sich schon bereits vor diesem 24. Februar gezeigt. Da wurden dann Gespräche mit Russland geführt, aber hat denn die NATO irgendetwas aufgegeben von ihren Ambitionen? Hat denn Russland irgendwas aufgegeben? Nein, die wollen das unbedingt militärisch austragen. Und das ist eine ganz gefährliche Angelegenheit, die jedem klar sein muss. Und das wird auch keinen Verhandlungsfrieden geben, ohne dass eine Seite da wirklich einknickt, die Ukraine. Und das sind die NATO will das aber mit allen Mitteln verhindern, dass die Ukraine da einknickt mit ihren riesen Waffenlieferungen. Wir haben ja noch vor ein paar Monaten noch die Situation gehabt, dass Waffenlieferungen überhaupt ausgeschlossen werden sollten für Kriegsgebiete in Deutschland. Inzwischen liefern sie Haubitzen, Panzer, Artillerie, schlimmste Waffen und beteiligen sich dann auch an der Ausbildung von Soldaten, was also objektiv ein Kriegseintritt bedeutet. Und das ist eine Angelegenheit, die man begreifen muss. Ich sehe, dass diese Illusionen es auch in der internationalen revolutionären und Arbeiterbewegung da sind. Da sind Thesen, da ja, das ist eine europäische Angelegenheit oder wird schon nicht so schlimm werden und so weiter. Aber das ist eine völlige Illusion. Wir müssen eine aktive Widerstandsfront nicht nur hier aufbauen und in europäischen Ländern, in Ukraine oder in Russland, sondern wir brauchen eine internationale Einheitsfront gegen den dritten Weltkrieg. Das ist das Gebot der Stunde.
Wie kann man sich dann so einen aktiven Widerstand vorstellen?
Ja, wir haben der aktive Widerstand in seiner niedrigen Form. Der kann darin bestehen, bestimmte Militarisierungsprojekte zu bekämpfen. Zum Beispiel Bundeswehroffiziere in den Berufsschulen oder in den höheren Schulen, aber auch die Militarisierung der Gesellschaft oder die Aufrüstungspolitik bekämpfen. Aber sie besteht auch darin, dass man gegen die Politik der Abwälzung der Kriegslasten auf die Bevölkerung kämpft. Und gegenwärtig haben wir eine seit Jahrzehnten nicht gekannte Teuerung zu verzeichnen, die bei einem Arbeiterhaushalt bis zu 15% in Europa geht. Und das wird dann zwar ein bisschen abgemildert, aber die Leute werden sich wehren, die arbeiten in den Fabriken, werden ihre Löhne durchkämpfen und sie werden auch diese ökonomische Politik auch mit politischen Forderungen durchführen, nämlich den Wert ihrer Löhne zu erhalten, in Verbindung auch mit dem Kampf gegen Waffenlieferungen und die Militarisierung der Gesellschaft. Es gibt da sehr hervorragende Beispiele in Italien, wo also ein Generalstreik durchgeführt wurde, auch gegen die Teuerungen, aber in Verbindung mit dem Kampf gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine oder in Griechenland. Und davon müssen wir lernen. Mit der Zeit wird natürlich der aktive Widerstand auch den Klassenkampf beflügeln. Und der aktive Widerstand ist eine Strategie des Übergangs von der nicht revolutionären zur akut revolutionären Situation. Also es wird ja nicht so ruhig alles verlaufen. Wir sehen es in verschiedenen Ländern, jetzt gerade wieder in Sri Lanka, wie schnell auch so eine Teuerungspolitik wo Politik zu politischen Aufständen, zu politischen, einer neuen politischen Situation führt, wo die Leute nicht mehr in der alten Weise leben wollen und die Regierenden nicht mehr in der alten Weise regieren können. Und diese offene politische Krise wird dann in dem Moment in eine revolutionäre Krise übergehen, wenn dann die Menschen nicht mehr bereit sind, das alte System, also sie nicht mehr nur bereit erklären, dass eine Regierung zurücktritt, sondern das ganze System ändern wollen und auch das sozialistische Bewusstsein sich sprunghaft entwickelt. Das ist alles vorauszusehen und darauf müssen wir uns auch einstellen. Also in der jetzigen Phase des aktiven Widerstands kommt es vor allem darauf an, dass wir die Leute aufklären. Aufklären über die Hintergründe des Krieges, aufklären über den Imperialismus, wie er sich heute darstellt, aber auch gewinnen für den Weg des aktiven Widerstands und der Vorbereitung der internationalen sozialistischen Revolution. Die bewusstseinsbildende Arbeit ist momentan das Kettenglied, um diesen aktiven Widerstand überhaupt zu entwickeln, in Wechselwirkung zum wachsenden Unmut, der sich auch ohne uns in der Bevölkerung entwickelt. Selbstverständlich ist das nur nicht möglich, ohne dass die revolutionären Organisationen und Parteien in der Welt erheblich wachsen, ihr Einfluss und ihren Massen zu, und dass sie in der Lage sind, auch wirklich Massen zu bewegen und zu führen und auch den Klassenkampf höher zu entwickeln. Das alles wird uns unsere Arbeit in der nächsten Zeit bestimmen und wir sind da gut drauf vorbereitet. Wir haben ja gegenwärtig überall gleichgeschaltete Medien, ob das Russland ist, Ukraine, aber auch hier in Europa, in den USA. Und es wird eine regelrechte psychologische Kriegsführung über die Medien ausgetragen. Deshalb ist es auch sehr schwer für die breite Masse der Bevölkerung, da sich einen klaren Standpunkt zu bilden. Und deshalb ist es auch die wichtigste Aufgabe des aktiven Widerstands gegenwärtig, aufzuklären über den Hintergründe des Krieges, aber auch über den Charakter des Imperialismus. Und diese Broschüre soll helfen, die Leute für diesen Weg zu gewinnen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Stefan Engel, für den spannenden ersten Einblick in die Broschüre.
Gerne.